Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Schönen guten Tag. Selten war es so verstörend und widerlich, Leuten beim Fleischessen zuzusehen wie in Jörg Buttgereits Horrorfilm Nekromantik. Egal, ob man diesen Film jetzt als Meisterwerk subversiver Romantik oder als geschmacklosen Sex mit kalten Koteletts in Erinnerung behält, die Hauptdarstellerin Beatrice Manowski, die leistet in diesem Film Großes. In Frankfurt am Main wird Beatrice Manowski, dieser Grenzgängerin zwischen Kunst und Trash, zwischen Schauspiel, Performance und Regie, jetzt eine eigene Kinoreihe gewidmet. Mehr dazu gleich. Hamburg in den 90er Jahren, Sex, Drugs, Rock'n'Roll und mittendrin eine extrem lässige, coole Blondine, die sich von nichts und niemandem etwas sagen lässt. Das ungefähr ist die Ausgangslage beim Low-Budget-Film Dropout von und mit Beatrice Manowski. Diese Beatrice Manowski, die auch als Performerin und Autorin gearbeitet hat und die sowohl in Underground-Klassikern als auch in großen Mainstream-Produktionen zu sehen war, diese Beatrice Manowski wird jetzt seit kurzem erst richtig wiederentdeckt. Das Filmkollektiv Frankfurt am Main zeigt jetzt eine ganze Filmreihe zu ihr. Gary Vanisian hat diese Reihe kuratiert und ist jetzt unser Gast. Herzlich willkommen im Kompressor.
Schönen guten Tag.
Sie sind großer Filmliebhaber und Kenner, aber selbst Ihnen war Beatrice Manowski bis vor wenigen Jahren kein Begriff. Wann hat sich das geändert?
Es hat sich geändert im Jahre 2019, als in Kassel bei dem sehr schönen Filmfestival Randfilm eine Hommage an Beatrice Manowski gewidmet wurde, also mit auch sehr vielen Filmen und in ihrer Anwesenheit. Ich war selbst nicht dort, aber habe sozusagen über Umwege davon erfahren, habe dann auch die damals noch zugängliche DVD des Films Dropout besorgt und ja, war wirklich sehr angetan und fasziniert von diesem Film.
Ja, lassen Sie uns doch sehr, sehr gerne noch mal kurz über Beatrice Manowskis Regiearbeit sprechen. Das ist eben dieser abendfüllende Spielfilm Dropout und schon der Untertitel markiert den Film ja streng genommen als Trash, denn dieser Untertitel lautet Nippelsuse schlägt zurück und wir hören kurz mal rein.
Sie werden sich vielleicht wundern, wie ein Mädchen wie mir sowas passieren kann, aber irgendwie ist es einfach passiert.
Verdammte Scheißlampe! Wahrscheinlich hast du sie sogar auf dem Gewissen.
Warum kidnappen Sie mich,
hä? Rein beruflich.
Nippelsuse schlägt zurück. Im Herbst kommt der Film nochmal in restaurierter Fassung als DVD raus. Warum, Gary Vanisian, ist dieser Film so sehenswert? Was macht ihn in Ihren Augen so besonders?
Also einerseits, dass es sich um eine sehr unverwechselbare weibliche Stimme handelt einerseits und andererseits um eine sehr markante Autorenstimme. Und die 90er Jahre in Deutschland sind sozusagen überwiegend, also im filmwissenschaftlichen Kontext kennt man sie halt dann doch eher für kommerziellere Produktionen und sozusagen das, was der Underground einmal in den 80ern war, war in den 90er Jahren doch weitgehend verschwunden. Und das finde ich ist wirklich eine markante Stimme, die so ganz eigenständig etwas erzählt und auch es wagt, manchen Sachen zu gelingen, manchen Sachen auch bewusst nicht zu gelingen, aber wirklich ein sehr eigenständiges Werk.
Ja, Sie schreiben so hübsch als Beschreibung, Manowski nahm mit diesem Film nicht nur die Generation Instagram in einer knallbunten Krimisatire vorweg, sondern lieferte auch einen bissigen Kommentar zur Feminismus- und Gender-Debatte. Wie meinen Sie das? Also was genau zeichnet denn das Frauenbild bei ihr aus?
Ich fand es sehr treffend, weil hier sozusagen ein Frauenbild gezeigt wird, das, ja, also sozusagen die weibliche Hauptfigur von Manowski gespielt ist einfach eine unabhängige, wie Sie gesagt haben, lässige, sehr ja, eigenständige Frau, die in so einem Kriminalplot verwickelt wird, aber irgendwie immer trotzdem auch auf eine Art Herrin des Geschehens bleibt. Aber es ist jetzt keine sozusagen Opferrolle, sondern und auch keine Täterrolle, sondern irgendwie etwas dazwischen. Also so die Art, wie diese Rolle ausgefüllt wird, ist halt sehr scharfsinnig, sehr witzig, sehr fast schon so auf eine Art Vorlaut. Also im deutschen Kino kenne ich wenig Vergleichbares, zumindest sozusagen aus dieser Ihre.
Das ist also ihre eigene Regiearbeit, Dropout, aber dann ist ja auch so wirklich geradezu verrückt die Filmografie von Beatrice Manowski. Also das liest sich wie ein vollkommen bunter Mix. Der Weg führt vom Horror, B-Movie, Nekromantik von Jörg Buttgereit zu Wim Wenders Arthouse-Klassiker Himmel über Berlin bis hin eben zu Blockbustern wie Manta Manta. Also eine extrem große Bandbreite. Das ist doch ziemlich ungewöhnlich, oder?
Ich finde es unglaublich ungewöhnlich. Also es gibt auch noch dann sozusagen einen Kontext von Filmen, die von Regisseurinnen aus der DFB entstanden sind, in denen Manowski gespielt hat. Also ich finde es wirklich einen sehr ungewöhnlichen Weg und finde, es sagt auch sehr viel aus über den Wagemut und auch sozusagen so diese Experimentierfreude, die Manowski eben auch als Schauspielerin zutage gelegt hat.
Gibt es so eine Art roten Faden, was für eine Sorte Frau sie gern spielt oder vielleicht auch, wie sie als Typ sich diese Rollen zu eigen gemacht hat?
Also ich würde sagen, tatsächlich in all diesen Rollen, die vor Dropout entstanden sind, ist schon angelegt, was dann in Dropout und auch dann in späteren Filmen, also in Kurzfilmen, die sie gemacht hat, kulminiert. Und nämlich eben dieser Typ, also das, was man in den 30er oder 20er Jahren so ein bisschen so als Flapper Girl vielleicht bezeichnet hat im amerikanischen Kino. Also so diese positiven Sinne gemeinte Vorlaute und durch nichts zu bändigende Person, die eben auch so einen ganz tollen Wortwitz hat, die eben auch so ein bisschen so eine Berliner Schnauze hat, weil ja Beatrice Manowski aus West-Berlin stammt. Also ich finde, das liegt sowohl in Nekromantik wie auch, gut, in Manta Manta ist ein bisschen weniger der Fall, aber in Nekromantik oder auch in diesen unabhängigen Filmen, wir zeigen ja auch dann einen Film von Martin Walz, Saskia, also Martin Walz, der später dann Kondom des Grauens gedreht hat, zum Beispiel, ein bekannter Film. Ja, also ich finde, in all diesen Rollen ist dann tatsächlich so schon so ein Typus angelegt. Also es ist die Frage, ob dann die Regisseurinnen sie schon so dafür gecastet haben oder ob sie die Rollen so anverwandelt hat. Aber ja, ich finde, es ist wirklich ein sehr besonderer roter Faden, der sich durch diese Darstellerleistungen zieht.
Wir sprechen jetzt immer in der Vergangenheitsform. Jetzt ist Beatrice Manowski ja 1968 geboren. Arbeitet sie derzeit nicht auch nach wie vor noch als Schauspielerin?
Eingeschränkt, weil sie gesundheitliche Probleme hat. Und jetzt gerade widmet sie sich auch vor allem der sozusagen Wiederveröffentlichung von Dropout und dann auch gegebenenfalls einem Nachfolgeprojekt. Aber ja, es ist leider so, dass in den letzten so ungefähr 5-6 Jahren sie ihrer aktiven Tätigkeit nicht so nachgehen konnte, wie es geht. Also es wird auch gerade ein Dokumentarfilm über sie gedreht, in dem auch diese Erkrankung thematisiert wird.
Mhm. Unter den Filmen, die Sie ab heute in Frankfurt zeigen werden, gibt es da eigentlich sowas wie Ihren Beatrice Manowski-Lieblingsfilm? Welchen sollte man unbedingt sehen?
Also mein persönlicher Favorit ist nach wie vor Dropout und ich glaube auch in der Form, wie er dann jetzt zu sehen sein wird, auf 35 mm, in Anwesenheit von Beatrice Manowski und auch von Uwe Bohrer, dem Kameramann von Nekromantik und von Dropout.
Heute und morgen läuft in Frankfurt am Main im Filmforum Höchst die Filmreihe zu Beatrice Manowski. Gary Vanisian vom Frankfurter Filmkollektiv hat diese Reihe kuratiert. Sehr herzlichen Dank für das Gespräch.
Auch Ihnen herzlichen Dank.
Hitze, Waldbrände, Wasserknappheit, die ökologische Krise des Planeten Erde tritt täglich deutlicher zutage und sie wird mehr und mehr auch zu einem Problem, das die Weltbevölkerung zum Handeln zwingt. Wie aber lässt sich diese Dramatik vermitteln, obwohl sie sich doch eigentlich schon hinlänglich herumgesprochen haben sollte? Und wie schafft man das, ohne den Menschen ihre Hoffnung zu nehmen? Die Filmemacherin und Aktivistin Johanna Schellhagen verbindet in ihrem Film Der laute Frühling eine Analyse der Verhältnisse mit einem Szenario zur Veränderung. Der Film kommt jetzt in die Kinos und wir freuen uns sehr, dass Johanna Schellhagen zu Gast ist. Herzlich willkommen im Kompressor.
Hallo, danke für die Einladung.
Frau Schellhagen, bevor wir zum Inhalt kommen, Sie stellen sich gleich zu Beginn des Films selbst vor und zwar als Aktivistin, als Videoaktivistin. Was ist das und wie unterscheidet sich das von anderen Leuten, die Filme machen?
Ja, ich glaube, der Videoaktivismus fing an, als die Technik, die man dafür brauchte, erschwinglich wurde, so in den 80er Jahren und hatte dann Aufschwung mit dem Beginn der globalisierungskritischen Bewegung in den Nullerjahren, als auch in die Medien aufkam. Und da haben wir auch angefangen, Videoaktivismus zu machen, weil wir das Gefühl hatten, total viele wichtige Themen werden nicht ausreichend oder auf eine falsche Art und Weise in den Medien verhandelt. Und wir müssen sozusagen unbedingt unsere eigenen Medien aufbauen, wenn wir wenn wir politisch erfolgreich sein wollen.
Sie sagen wir, das ist interessant. Sie sind nämlich Teil eines Kollektivs, das vor allem Filme über Arbeitskämpfe und Streiks zugänglich machen will. LaborNet TV, darüber werden wir gleich auch nochmal sprechen, aber vielleicht doch zunächst mal über Ihren Film selbst. Und zwar ist der geteilt in zwei Teile. In der ersten Hälfte gibt es, ja, man muss wohl sagen, so eine niederschmetternde Analyse der Verhältnisse. Es wird klar, mit dem kapitalistischen System, wie wir es kennen und das die Welt derzeit beherrscht, werden wir diesen Planeten nicht retten können. Das hinterlässt uns ja alle nach gerade hoffnungslos. War das durchaus auch Intention dieses ersten Teils?
Nee, die Intention war absolut nicht, Leute hoffnungslos zu machen, sondern Leuten vielleicht die Illusion zu nehmen, dass es eine Lösung im Kapitalismus gibt.
Mhm.
Und ich finde, auf dem Gebiet hat sich total viel getan. Also als wir angefangen haben, den Film zu machen, war es ziemlich eine sehr radikale Position zu sagen, es gibt keinen Klimaschutz im Kapitalismus. Und wenn man es heute sagt, ist es überhaupt nicht mehr so radikal.
Ja.
Es gibt sehr viele Leute, die das sagen. Auch prominente Leute, Wissenschaftlerinnen und so weiter.
Und Sie haben auch einige von denen sehr, sehr überzeugend in Ihrem Film porträtiert, ja, und lassen Sie dort zu Wort kommen. Der zweite Teil, der ist dann ja in so einem Comic-Stil gezeichnet und entwirft ein Szenario, wie das Ruder eben doch noch rumgerissen werden könnte. Ja, es ist nicht weniger als eine Revolution und Sie schildern sehr klar, dass das eine Revolution ist, die nicht mit irgendwelchen x-beliebigen Leuten möglich ist. Sie sagen da so schön, es wird wahrscheinlich kein Beatles-Fanclub sein. Es sind die Arbeiter. Wir hören mal rein.
Die strukturelle Ohnmacht der Klimabewegung wird genau so lange andauern, wie sie diese strukturelle Macht der Arbeiterinnen ignoriert. Wenn wir die Zerstörung der Welt aufhalten wollen, müssen wir darauf hinarbeiten, dass der nächste Aufstand auf die wichtigsten Betriebe übergreift und sich auf die gesamte Gesellschaft ausweitet. Der Schlüssel dazu ist, dass die Belegschaften in Eigenregie die Versorgung sicherstellen.
Ja, Frau Scherhang, das hört sich echt nach einer wunderschönen Utopie an. Die Leute, die bisher alle für sich und ihr individuelles Glück gekämpft haben, die sollen nun auf einmal zum Wir finden. Die sollen sich in kleinen Nachbarschaften zusammenfinden. Die sollen den Schwächeren helfen. Sie sollen sich gegenseitig versorgen. Die großen Stromerzeuger und Versandketten sollen teilweise von der neuen Ordnung überzeugt werden. Mich hat das einerseits total gerührt und bewegt, aber mich hat es auch so ein bisschen an den Idealismus in so Tonsteine-Scherben-Texten erinnert, so es war Friede bei den Menschen und auch bei den Tieren. Also warum sollten denn angesichts der Krise, gerade angesichts dieser Verteilungskämpfe, die da ins Haus stehen, die Leute zu diesem Wir finden, statt sich dann erst recht gegenseitig zu massakrieren?
Ja, ich glaube, deswegen habe ich den Film gemacht, weil ich die letzten 20 Jahre soziale Bewegungen und erfolgreiche Streikwellen dokumentiert habe und einfach weiß, dass Leute dazu in der Lage sind und dass es auch die ganze Zeit passiert. Man kriegt leider viel zu wenig davon mit, aber das ist einfach eine Fähigkeit, die wir als Menschen haben, uns solidarisch miteinander zu verhalten und uns auch kollektiv zu organisieren und zur Wehr zu setzen. Und die Geschichte ist und die Gegenwart ist voller Beispiele dafür.
Mhm.
Und das ist vielleicht das ist eben der Grund, weshalb wir dachten, dass wir diesen Film machen sollten, weil wir sozusagen diese ganzen Geschichten, also ganz viele von diesen Geschichten hautnah erlebt haben und deswegen auch wissen, dass es keine Spinnerei und Fiktion ist. Und ich glaube, alle Leute, die an einen von diesen Aufständen, die in den letzten 20 Jahren ja so die ganze Zeit passieren, alle Leute, die dabei waren, wissen auch, wie toll das ist und dass es möglich ist.
Mhm.
Es wird nur hier in der vielleicht in der westlichen Welt, wo eben noch nicht so viel passiert, so sehr ausgeblendet.
Spannend finde ich, dass ja im Grunde Ihr Film allen politischen Parteien, wie wir sie hierzulande kennen, eine Abfuhr erteilt und dass stattdessen NGOs und Gruppen wie eben die letzte Generation oder auch Gruppen wie Extinction Rebellion im Grunde gefeiert werden, also auch viele junge Leute, die sich zum Beispiel auf Stadtautobahnen festkleben und damit den Verkehr blockieren oder auf Schienenfestketten, Flugbahnen blockieren. Das ist meiner Erfahrung nach so, dass doch diese Gruppen zwar mit Wohlwollen in ihren Zielen zur Kenntnis genommen werden, aber dass die genau. Menschen gleichzeitig total genervt sind und sich auch wie die falschen Adressaten oftmals fühlen für diesen zivilen Ungehorsam. Wie kommt man aus diesem Zwiespalt raus? Wie nimmt man die Leute mit?
Ja, das ist, ich glaube, dass diese Leute total, dass wir total glücklich sein können, dass es eben Leute gibt, die mutig und schlau genug sind, nicht zu verdrängen, in welcher Lage wir sind und aktiv werden und eben in der Klimabewegung aktiv werden. Aber ich glaube, meine Erfahrung der letzten 20 Jahre sagt mir, dass wir vielleicht ein bisschen strategisch die Sache anders angehen müssen, um eben zusammenzukommen. Dass wir nämlich nicht, also die Strategie, die ich kenne, seit der auch in der Antiglobalisierungsbewegung war immer, wir versuchen in die Medien zu kommen und dadurch mehr zu werden und dadurch Druck auf die Politiker auszuüben. Und ich glaube, wir haben jetzt irgendwie das jahrzehntelang probiert und es hat überhaupt nicht geklappt. Und deswegen sollten wir versuchen, die Gegenmacht von unten aufzubauen und sozusagen als strategisches Ziel wir sollten versuchen, als strategisches Ziel die Übernahme der Produktionsmittel zu verfolgen. Weil sozusagen diese, solange die Staaten die Adressaten sind, also ich glaube, dass die sowohl die Unternehmen als auch die Staaten gar nicht anders können, als es zu tun, was sie eben tun, weil sie in strategischen, in systemischen Zwängen stecken. Und das ist genau der springende Punkt, den wir in dem Film machen wollen. Die Unternehmen und die Staaten können gar nicht anders, als die Welt immer weiter in den Abgrund reiten. Und wir müssen den Kapitalismus loswerden. Und der Machthebel dazu liegt eben in der Sphäre der Produktion und nicht auf der Straße oder nicht nur auf der Straße. Also, das ist der springende Punkt.
Genau, also im Grunde geht es darum, sich so kleine revolutionäre Zellen als Sand im Getriebe, also auch in die Produktion, an entscheidenden Schaltstellen mit wie Maulwürfe im Grunde an entscheidende Punkte zu kommen. Und wie das genau funktioniert, das genau ist auch in dem Film erklärt. Der Laute Frühling heißt er. Ein sehr radikaler, sehr sehenswerter Film von Johanna Schellhagen. Düstere Ist-Beschreibung unseres Planeten mit einer großen Utopie für die Zukunft. Ab sofort ist der Laute Frühling im Kino zu sehen. Frau Schellhagen, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Vielen Dank Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute beginnt offiziell das Heavy Metal Festival im schleswig-holsteinischen Wacken. Rund 75.000 Fans werden erwartet. Das Festival ist schon seit 2019 ausverkauft. Heute wird die Band Judas Priest auftreten. Sven Broster.
Am Nachmittag ist es soweit. Dann steht laut den Veranstaltern die Stürmung des Holy Grounds an. Nach 2 Jahren Corona-bedingter Pause dürfen die Fans dann in den Bereich direkt vor den 2 Hauptbühnen. Die Vorfreude ist sowohl bei den Festivalbesuchern als auch bei den Wackenern selbst groß. Trotz etwa 30 Grad ist die Stimmung ausgelassen und die ersten Fans sind bereits seit einigen Tagen vor Ort. Sie haben Anreisen aus der ganzen Welt auf sich genommen, standen laut Polizei vor allem gestern stundenlang im Stau. Denn die Straßen hier im ländlichen Kreis Steinburg sind diesem Verkehrsansturm nicht gewachsen.
Angesichts der Energiekrise als Folge des russischen Angriffskrieges und der Gasverknappung wollen Bund, Länder und Kommunen Kultureinrichtungen wie Museen und Theater sichern. Die Lage sei dramatisch, sagte Kulturstaatsministerin Roth der Deutschen Presseagentur nach einem Treffen mit ihren Amtskolleginnen und Kollegen aus Ländern und Kommunen in Berlin. Man wolle die Funktionsfähigkeit der Kultureinrichtungen sicherstellen und sie offen halten. Für Einsparpotenziale sollen nun Pläne ausgearbeitet werden, um Grenzwerte zu bestimmen und zu definieren, was besonders schützenswerte Kulturgüter sind. Ziel ist es, trotz der Kostensteigerungen für Energie, die kulturelle Infrastruktur mit ihrer besonderen Bedeutung insgesamt zu erhalten, so Roth. Mit der Freiluftaufführung der US-Action-Komödie Bullet Train mit Brad Pitt hat in der Schweiz am Abend das 75. Locarno Filmfestival begonnen. Bis zum 13. August werden mehr als 220 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme gezeigt. Im internationalen Wettbewerb um den Goldenen Leoparden, den Hauptpreis des Festivals, sind 17 Filme aus aller Welt vertreten, darunter auch 2 deutsche Produktionen, wie unser Filmredakteur Patrick Wilinski erläutert.
Zum einen den neuen Spielfilm von Helena Wittmann, die mit ihrem letzten Film Drift ja einen wahren Filmfestival-Erfolg auf der ganzen Welt hatte. Jetzt folgt sie in Human Flowers of Flesh den Spuren der modernen französischen Fremdenlegion. Und auf der anderen Seite haben wir eine Künstlerin aus Israel, die aber in Berlin lebt und arbeitet, Anne Oren, die mit Piaf von einer Frau erzählt, die einen Werbespot mit einem Pferd nachsynchronisieren soll. Und Anne Oren steht eher für ein Kino, das sich an der Installationskunst orientiert, die Grenzen überschreiten möchte. Ich denke, dass das deutsche Kino damit auch in einer sehr spannenden Breite hier präsent ist.
Die Regisseure von Bad Girl haben die Streichung des bereits abgedrehten Superheldinnenfilms durch den Unterhaltungskonzern Warner Bros. Discovery kritisiert. Wir sind traurig und schockiert. Wir können es immer noch nicht glauben, schrieben Adil El Arbi und Bilal Falah wörtlich auf Instagram. Als Regisseure sei es für sie von größter Bedeutung, dass ihre Arbeit dem Publikum gezeigt werde. Warner Bros. Discovery hatte zuvor erklärt, das 90 Millionen Dollar teure Filmprojekt mit Leslie Grace als Bad Girl und Michael Keaton als Batman gestrichen zu haben. Die Comicverfilmung soll weder im Kino noch auf der Streaming-Plattform HBO Max zu sehen sein. Medienberichten zufolge seien Testvorführungen bei Zuschauern schlecht ausgefallen.
Archäologie, das klingt nach Abenteuer und Entdeckung, nach Indiana Jones und Nofretete. Die archäologische Grabungsstelle in Daniela Hellers Comic Pfostenloch hat damit herzlich wenig zu tun. Zwischen Schubkarren und Abdeckplanen buddeln da ein paar Studierende, Kette rauchend und mit trüben Aussichten auf die Zukunft in der Vergangenheit herum. Beim wichtigsten Comicpreis Deutschlands hat Daniela Heller mit Pfostenloch bereits den Preis fürs beste Debüt abgeräumt. Jetzt ist sie zu Gast im Kompressor. Hallo, herzlich willkommen.
Hi, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Sehr schnell wird ja hier klar, hier zeichnet eine, die offenbar wirklich vom Fach ist. Sie selbst studieren auch Archäologie, aber wie haben Sie zum Comic gefunden?
Ich habe urgeschichtliche Archäologie in Freiburg studiert und danach kurz auf Ausgrabung gearbeitet. Und danach hatte ich so ein bisschen den Wunsch, das Zeichnen, was ich einfach immer schon gerne gemacht habe, so ein bisschen in den Dienst der Archäologie zu stellen. Und im Bereich, sag ich mal, Sachillustration oder Wissenschaftsillustration zu arbeiten, hatte mich dann da eben auch auf besonders solche Studiengänge an diversen Kunsthochschulen beworben, bin da nicht genommen worden. Und die Kunsthochschule, die mich dann genommen hat, die Kunsthochschule Kassel, die hat einen sehr starken Fokus auf dem Comic als narrative Erzählform. Und ja, das war ursprünglich eigentlich gar nicht das, was ich machen wollte, aber ich war dann sehr schnell irgendwie auch sehr stark da drin und wollte dann eigentlich gar nichts anderes mehr machen.
Lustig, das ist ja wirklich eine sehr glückliches Zusammenfallen von zwei völlig verschiedenen Gebieten. Bei Ihnen wird hier dieses Graben in der Erde in diesem Comic ja so ganz beiläufig zu so einer großartigen Metapher auf die Vergangenheit und die verschiedenen Zeitschichten. Wann war Ihnen denn klar, das alles hat hier wirklich das Zeug zu einer Geschichte?
Ja, also es war so, dass ich diesen Wunsch, mit Bildern was über eine Ausgrabung zu erzählen, eigentlich schon echt total lange mit mir rumgetragen hatte. Eigentlich seit ich das erste Mal selber auf einer Ausgrabung war, das war während des Studiums. Das ist da auch Teil des Studiums, dass man eben so ein bisschen auf Ausgrabung Erfahrung sammelt. Und dieser Raum, der hat mich einfach von vornherein sehr, sehr stark fasziniert. Das ist irgendwie was sehr Unalltägliches, also eben diese Flächen zwischen Abraumbergen und Löchern und Flatterband und mit Baggern, und das hat mich total fasziniert, und ich wollte immer anderen Leuten das auch erläutern und auch erzählen, wie es da ist, und diese Stimmung irgendwie einfangen. Und dann ist mir auch einfach von vornherein klar gewesen, dass das geht eigentlich nur durch Bilder, man kann es nicht wirklich erzählen, ich möchte es in Bildern machen. Und als ich dann an der Kunsthochschule war, war das auch wirklich das allererste, was ich direkt probiert habe. Und da haben mir aber auch einfach die Grundlagen noch gefehlt. Und so hat sich das wirklich gezwungen, bis ich meinen Abschluss gemacht habe, bis ich fähig war, das dann wirklich in Bilder zu fassen.
Ja. Jetzt ist das ja hier doch eher so eine Gruppe von, ich möchte sagen, recht ambitionslosen Hängern. Also ich würde sagen, selten wurden in einem Comic so viele Zigaretten gedreht und Biere weggezischt. Und diese ganzen, ja, weiß ich, das Zeltleben, diese Plackerei, die hat fast eher was von Strafcamp als jetzt von romantischem Zeltlager. Würden Sie sagen, das entspricht wirklich ungefähr der Stimmung, wie Sie sie bei Grabungen kennengelernt haben?
Also die Ausgrabung im Comic ist eben vor allem von diversen Grabungen inspiriert, auf denen ich eben als Studierende gearbeitet habe. Und das waren eben sogenannte Lehrgrabungen, wo eben Studierende aus verschiedenen Unis in den Semesterferien eben Grabungserfahrungen sammeln sollen. Und das heißt, es ist durchaus nicht so, dass quasi auf allen Ausgrabungen die Leute in Zelten übernachten und die ganze Zeit Bier trinken. Aber also es gibt da auch durchaus die seriösere Herangehensweise. Aber ja, auf diesen Lehrgrabungen ist dann auch vielleicht noch so ein bisschen der Druck des Arbeitsmarkts weg. Und da passiert das eben schon so ein bisschen, dass diese Camp-Atmosphäre aufkommt. Und ja, also durch dieses eben von früh bis spät aufeinanderhocken, da ergeben sich eben dann auch bestimmte Dynamiken. Also dass irgendwann hat man sich so alles erzählt, was es zu erzählen gibt, und dann fängt man eben an, sich immer wieder dieselben bescheuerten Bälle zuzuwerfen. Mhm. Und daraus entstehen dann eben auch diese lustigen Gespräche oder skurrilen Situationen.
Wir könnten jetzt noch sehr, sehr lange über den Inhalt sprechen, diese merkwürdige Zwischenphase irgendwo zwischen Studium und bald fertig und was dann, auch diese schweren Spannungen, die aufkommen, weil es plötzlich einen festen Job gibt bei dieser Grabungsfirma, und das führt zu jederlei Konflikten. Aber gerne würde ich nochmal schnell über Ihren eigenen Stil reden, vor allem was die Figuren betrifft. Die sehen ja erstmal aus wie Menschen, aber die Köpfe, die erinnern voll an Vögel. Also die tragen alle Schnäbel. Ich habe mich da so gefragt, ist das vielleicht so eine Reminiszenz an ägyptische Hieroglyphen zufällig?
Oh, spannend. Da bin ich noch nie drauf gekommen. Aber das werde ich mir merken und in Zukunft so tun, als hätte ich das so gemeint. Das gefällt mir sehr. Also ja, bei diesen Schnäbeln, die kamen irgendwann zu mir. Also da spielt eben einerseits der Wunsch, auf jeden Fall eine Rolle, eben zu verfremden, weil eben doch vieles aus der Geschichte auf eigene Erfahrung zurückgeht. Und ich wollte einfach ein bisschen Distanz zur Realität auf der visuellen Ebene reinbringen. Und ich wollte aber eben auch ein bisschen Distanz zwischen die Comicfiguren und die Lesenden bringen. Also, dass man vielleicht zunächst erstmal denkt, so, hey, was sind das für komische Vögel? Und aber mit der Zeit lernt man sie kennen und gewöhnt sich so an sie. Und dann nimmt man das vielleicht auch gar nicht mehr wahr. Aber ich habe es eben auch gemacht, um nicht die ganze Zeit in Versuchung zu geraten, alle meine Figuren total attraktiv und ansehnlich zu machen. Ich wollte, dass irgendwas stört.
Hm. Daniela Heller, ich habe schon eingangs erwähnt, Sie haben jetzt aus dem Stand den Max-und-Moritz-Preis fürs beste Debüt bekommen. Wie geht's jetzt weiter? Also werden Sie weiter an dieser Schnittstelle zwischen Archäologie und Comic arbeiten? Vielleicht sogar so ein ganz eigenes Genre aufmachen, den Archäologie-Comic?
Ja, also ich glaube ja, dass Archäologie im Comic gerade so ein bisschen trendet. Also es war beim Max und Moritz Preis, gab es auch diverse andere Comics, die Archäologie als Thema hatten, die zumindest nominiert waren. Also zum Beispiel Tunnel von Ruto Modan war nominiert, und Homo Sapiens, dieser Sachcomic. Und ich hätte selber prinzipiell nichts dagegen, da weiter an dieser Schnittstelle zu arbeiten oder sie zu bearbeiten. Vielleicht auch mal in Zusammenarbeit mit einem Museum oder so im Bereich der Wissensvermittlung. Aber ich glaube, mein nächster Comic wird erstmal in eine andere Richtung gehen. Also mal gucken, ob ich das kann, über was anderes zu erzählen.
Bis dahin freuen wir uns an Pfostenloch. Daniela Hellers Comic ist erschienen im Avant Verlag. 128 Seiten, kosten 24 Euro. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Die Karre kostet, der Sprit, er kostet.
Straße der Besten. Kein Geld, kein Groß, keine Knete. Working Class Heroes in der Popkultur.
Vom Wanderarbeiter zum Filmstar, die Geschichte von unserer China-Korrespondentin Astrid Freieisen, die ist fast zu schön, um wahr zu sein, und sie ist es doch. Wang Baojiang wuchs in einem kleinen Dorf auf, erlernte Kung-Fu im weltberühmten Shaolin-Tempel und er suchte in der Hauptstadt Arbeit, wie Millionen andere. Aber dann entdeckte ihn ein Filmregisseur. Als Nebendarsteller für die Rolle des typischen Wanderarbeiters machte Wang schnell Karriere, inklusive aller Skandale, die die Filmwelt so kennt.
Wang Baojiang scheint früh geahnt zu haben, aus mir wird was. 6 Jahre war der Bauernsohn, da zeigte man in seinem Dorf den Film Shaolin mit Kung-Fu-Star Jet Li. Da war es um den kleinen Wang Baojiang geschehen. Obwohl seine Eltern dagegen waren, setzte er durch, im weltberühmten Shaolin-Tempel Kung-Fu zu lernen. Sprungbrett zum Ruhm? Nicht wirklich. Wie Millionen anderer junger Chinesen ums Jahr 2000 musste er als Wanderarbeiter Geld verdienen in Peking. Doch dann suchte eine Filmcrew Statisten Wang Baoqiang erinnerte sich viel später in einem TV-Interview.
Schon bevor wir anfingen zu drehen, bekam ich so viel Geld, wie ich sonst an 20 Tagen verdiente. Ich war so glücklich. Es war auch meine erste Übernachtung in einem Hotel. Das Filmteam hatte mich auf einer Baustelle entdeckt, wo sie Statisten suchten. Ich gab ihnen meine Nummer und sie machten Probeaufnahmen mit mir. Ein paar Tage später kam tatsächlich ein Anruf und man fragte mich, ob ich Wang Baoqiang sei.
Er sprach vor in seinem nördlichen Dialekt und schon ging es los mit den Dreharbeiten. Dieser erste Film hieß »Der blinde Schacht«. Es ging um eine betrügerische Masche im Bergbau. Arbeiter erfanden Unfälle mit angeblichen Toten und kassierten ab. Wang Baoqiang spielte eins der angeblichen Opfer. Der Film wurde in China auf den Index gesetzt und nie gezeigt. Er gewann aber international 3 Preise und Wang Baoqiang wurde als bester Darsteller ausgezeichnet. Da war er 19. Hey, eigentlich spielte Wang Baoqiang häufig ein wenig sich selbst. Einen armen, aber ehrlichen jungen Arbeiter und wie der in einem immer schneller und verrückter reich werdenden China zurechtkommt. Denn genau danach hatten die Filmemacher offenbar gesucht.
Sie fragten mich, was ich sonst so mache. Ich sagte, Bauarbeiter. Sie fragten, wie lange ich schon nicht mehr daheim in meinem Dorf gewesen sei. Ich sagte, fast 3 Jahre. Es war gar keine lange Unterhaltung. Sie wollten aber wissen, wie mein Leben bisher aussah. Und schon war ich engagiert. Sie schärften mir ein, dass ich pünktlich am Set zu erscheinen hätte. Sonst sei ich draußen. Ich sagte, natürlich bin ich pünktlich.
Um 9 Uhr morgens sollte Wang da sein. Um 6 Uhr war er schon zur Stelle. War zu Fuß zum Set gelaufen. Schon Wangs zweiter Film machte ihn in China zu einem Star. Eine Welt ohne Diebe war 2004 ein Hit in der Volksrepublik. Auch hier spielte Wang Baoqiang den ehrlichen jungen Mann vom Land, zu gut für diese Welt der Täuschungen.
Der Film wurde im Freiluftkino meines Heimatdorfes gezeigt, dort, wo ich als Kind Shaolin-Kämpfer bewundert hatte. Die Dorfbewohner hörten, dass ich zurück war. Sie liefen alle zusammen auf den Dorfplatz. Sie waren begeistert, mich neben Andy Lau und anderen berühmten Schauspielern zu sehen. Und sie lachten sich kaputt, wie blöd meine Rolle war. Das brachte meinem Dorf und meinen Eltern viel Ehre.
In diesen ersten Jahren hatte Wang viel nachzuholen. Es gab Rollen, da verstand er oft nicht alles, was er sagen sollte und trug zur Sicherheit ein Wörterbuch mit sich herum. Aber das konnte die steile Karriere des Bauernsohns und Wanderarbeiters nicht aufhalten. Jahrelang war er eins der bekanntesten Gesichter im chinesischen Filmgeschäft. Bis 2020 stand er 5-mal auf der Forbes-Liste der 100 berühmtesten Chinesen. Sein Jahreseinkommen wird auf umgerechnet mehrere Millionen Euro geschätzt. Und Wangs Privatleben bewegt chinesische Social-Media-Nutzer. Vor allem der hässliche Rosenkrieg, nachdem seine Frau mit seinem Manager durchbrannte. Der wurde auf der Plattform Sina Weibo milliardenfach geklickt. Doch Eltern und Brüder leben immer noch in dem Dorf in der Provinz Hebei. Sie wollen nicht weg und nehmen auch kein Geld von mir, sagte Wang Baoqiang kürzlich in einem Interview.
Vom Wanderarbeiter zum Millionär, ein Working-Class-Hero aus China.